Deutschlandfunk, Kultur heute.
Was ist das EU-Pizzicato-Mysterium? Darauf gibt es am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute eine Antwort. Wer die Preisträgerin des Deutschen Sachbuchpreises ist, das hören Sie schon an zweiter Stelle. Und ob man die Utopie der Dekolonisierung hören, tanzen, singen, vielleicht sogar auch trinken kann, das besprechen wir jetzt gleich an erster Stelle. Zu all dem lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. Die Wiener Festwochen unter der Leitung des Regisseurs Milo Rau wagen ungewöhnliche, anspruchsvolle Formate. Rau ist ein Regisseur, der dokumentarisch, realistisch, aber auch sozialplastisch arbeitet. Seine gespielten Gerichtsprozesse referieren auf Menschenrechtsverletzungen, Völkermord. Es sind theatrale Verhandlungen mit echten Richtern und Schauspielern über Strafsachen, mehrtägige Justizbühnenspektakel und demokratische Praxis vermischen sich im Milo Rau-Format. Für die Zeit der Festwochen hat er die Freie Republik Wien künstlerisch ausgerufen. Im Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig, da gibt es in dieser Woche, der Wiener Festwoche, ein anderes Format. Eine Tanz-Musik-Performance unter dem Titel Dambuzzo, der Choreografin Nora Schipomir. Jörn Florian Fuchs hat die Premiere, ja, wie soll ich sagen, nicht gesehen, gehört, erlebt, muss man wohl sagen, Herr Fuchs, an der Theke auch ein bisschen, in einer Museumsbar.
Ja, ich habe mich selbst bedient. Also man kommt in einen Raum ganz oben im Dachgeschoss des MUMOG, des Museums. Und dort ist erstmal nicht viel los, außer ein paar Kisten, Kartons liegen da rum, ein bisschen Plastik und sieht ziemlich wild aus. Aber es gibt auch einen Kühlschrank und es wird gleich gesagt, ja, nehmen Sie sich. Und entsprechend macht man sich dann gemütlich auf dem Boden mit einem Bierchen. Und irgendwann fängt das ein bisschen an zu grummeln und so kommen so Sounds und dann ganz langsam fängt dieser Abend an. Man merkt plötzlich, aha, da gibt es eine Technikerin, die mit einem Verfolger, mit einem Scheinwerfer einzelnen Akteuren hinterhergeht. Also jetzt hat dieses Projekt mit dem schönen Namen Dambuzzo begonnen. Den Namen muss ich kurz erläutern. Der heißt Ärger, ist eine Übersetzung dafür. Das ist auch der Vorname eines berühmten Philosophen aus Zimbabwe, wo die Choreografin herkommt. Das ist der Mittelname des aktuellen Präsidenten dort auch noch, also vielschichtig konnotiert.
Was ist diese, ja, wie soll ich sagen, animierte Skulptur-Sound-Installation? Ich lese im Ankündigungstext, es sei radikal, partizipativ, dekolonisatorisch, wie problemorientiert, wie zornig ist das Ganze?
Also es beginnt absolut reizend erstmal, indem wahnsinnig angenehm, schön musiziert und gesungen wird. Wobei musiziert, da gibt es zum Teil Live-Musik vom Saxophon gespielt oder mit Trommeln. Es gibt aber auch DJs, die legen wirklich echte Schallplatten noch auf. Und das ist der Sound von Zimbabwe aus den 1980er Jahren. Ich musste das auch nachlesen. Es gibt da drei ganz unterschiedliche Richtungen. Eine ist so ein bisschen Reggae-mäßig, ein andere ist so der soziale Widerstand und der andere ist eher so die damalige Disco-Pop. Musik. Diese Stile werden vermischt und ich erläutere sofort, wie es musikalisch denn auch weitergeht. Aber hier hören wir erstmal kurz rein in das Ganze. Ja, das ist so ungefähr der Sound. Das wird auch manchmal sehr, sehr laut. Dann wird es nur ganz, ganz, ganz kurz, wird es mal ruhig. Und es ist durchaus auch ein Hintergrundsound. Also man kann sich's da gemütlich machen und von einem Ort zum anderen laufen. Die Halle ist sehr groß und der eigentliche Clou ist, es sind bemalte, ja, so Plastikteile, Plastikfolien, die in Windeseile sich umbauen lassen und dann zu so einer Hausskulptur, zu einem Haus werden. Und das geht auf ein Konzept zurück, das es in Simbabwe wohl eigentlich häufig gibt in vielen Dörfern, nämlich die Trennung zwischen öffentlichem und privatem Raum findet nicht statt. Das bedeutet, man kann in dieses Haus hinein und gleich wieder raus und ist also plötzlich auf der Straße. Das wird alles im Grunde genommen angedeutet durch ganz raschen Umbau. Aber es macht zunehmend wahnsinnig Spaß, diesen Performerinnen und Performern wirklich zu folgen, die auch virtuos tanzen, zum Teil wirklich wie in der Disco. Und dann ist das schon sehr expressiver Tanz, wo man merkt, das ist genau auschoreografiert. Und es gibt plötzlich einen Boxkampf, es gibt plötzlich eine Szene von Gewalt, es gibt Schüsse und danach kommt man aber wieder in diese Lässigkeit hinein, in diese Lockerheit, in dieses Grundgütige, Angenehme und auch in diese, ja, diese Körperlichkeit, die springt auch über.
Ich höre also, es geht nicht ums Abhängen, sondern es geht darum, Geschichte in Bewegung zu setzen durch Klang, Gesang, Musik. Also Konvergenz der Medien, Musik, Tanz, um so etwas, anspruchsvoll heißt es im Ankündigungstext, wie eine Revolution zu denken, ein anderes Zusammenleben, oder ist das zu hoch gegriffen?
Ich habe vor ein paar Tagen schon mal, als es um die zweite Moderne ging, also um nur Komponistinnen und non-binäre Personen, die hier jetzt Aufführung bekommen, gesagt, was ich schwierig finde, ist dieses Theorie-Konzept zum Teil dahinter, was wir jetzt natürlich diskutieren, weil es auch überall angekündigt wird. Ich gehe immer gerne darauf und schaue auf die Qualität. Und wenn mir jemand auch durchaus als Fremdheitserfahrung etwas anbietet, was mein Horizont sofort erweitert, im Idealfall, indem diese Musik zum Mittanzen sofort animiert, was eigentlich wir alle ein bisschen dann auch gegen Ende hin gemacht haben, ohne dass das kitsch oder oberflächlich ist, dann ist damit unglaublich viel gewonnen. Ich kannte diese Choreografin nicht, obwohl die auch in Berlin gearbeitet hat, dort auch schon Stipendiatin war. Und diese Truppe, das ist einfach schon auch wieder mal sowas wie ein Gesamtkunstwerk und hat gar keinen großen Überanspruch. Den liest man dann eher in den Begleittexten. Aber man kapiert sofort, das ist eine total spannende Kultur. Und da ist wirklich die Frage nach E- und U-Musik, nach hoher Kunst und Kunst auf der Straße gibt es einfach nicht. Das Zentrale ist die Freude am Leben, die Freude am gemeinsamen Musizieren und Feiern, ohne die Konflikte, die es gibt, auszusparen. Das ist eine ganz eigene Ästhetik, fand ich. Mich hat das wirklich sehr ergriffen und sehr überzeugt.
Tembuzzo, gesehen bei den Wiener Festwochen von Nora Schipomir. Und für uns war der Kollege Jörn Florian Fuchs dabei. Mit dem Deutschen Sachbuchpreis, da zeichnet die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels das Sachbuch des Jahres aus. Gewinnerin des Deutschen Sachbuchpreises 2024 ist die Bielefelder Historikerin Christina Moriner. Sie erhält die Auszeichnung für ihr Werk 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Nun laufen bekanntlich Selbstverständigungsdebatten in Deutschland gern und bevorzugt über historische Themen. Kein Wunder bei Erfahrungen mit zwei deutschen Diktaturen. Vor wenigen Wochen wurde Christina Moriner vom Deutschlandradio Kultur gebeten, ein politisches Feuilleton von wenigen Minuten zu verfassen zur Frage, wofür, wogegen sind eigentlich die gegenwärtig vielen Demonstrationen für Demokratie. Und sie sagte:
Das gegen rechts ist gut und richtig. Aber taugt es zur Bündelung einer vielstimmigen Mitte, die auf die Unterstützung von anständig links bis anständig konservativ angewiesen ist? Ich finde es auffällig, dass von dem, was unser Gemeinwesen ist, nämlich eine Republik, in den Diskussionen um die Mobilisierung der Gesellschaft kaum die Rede ist. Die Republik ist die politische Ordnung dieses Landes. Ihre Prinzipien, Verfahren und Institutionen sind die Stützen der liberalen Demokratie. Politische Gleichheit, freie Wahlen, Macht auf Zeit und Teilung der Gewalten. Warum verhandeln wir also die Verteidigung der Demokratie nicht stärker unter Berufung auf die republikanische Idee? Die Antwort liegt in der geteilten Demokratiegeschichte der Deutschen seit 1949. Im Osten erinnert Republik bis heute wohl noch so manchen an die hohlen Parolen der DDR-Zeit. Zum Tag der angeblichen Republik mussten die Leute zu Massenumzügen antreten. Der Westen sah sich als Gegenentwurf zum NS-Staat vor allem als Rechtsstaat. Und die bescheidene Zuversicht der Selbstbezeichnung Bonner Republik verlor mit der deutschen Einheit ein Stück weit ihren Boden.
Was ist eine Republik? Christina Moriner war das. Demokratieskepsis gibt es in Deutschland ausgeprägt seit der Weimarer Republik. Wie unterschiedlich sich das Demokratieverständnis in Ost- und Westdeutschland seit den 80er Jahren entwickelt hat, das hat sie in ihrem Werk 1000 Aufbrüche gezeigt. Mitglied und Sprecher in der auswählenden Jury, die den Preis vergeben hat, ist der Kollege Stefan Koldorf, bekannt hier als Chefreporter Kultur des Deutschlandfunks. Stefan, warum fiel die Wahl auf Christina Moriner?
Naja, das eine Argument ist gerade schon gefallen, das ist natürlich das Thema. Die Stiftung Buchkultur wünscht sich ein Sachbuch des Jahres, das wesentliche Impulse zu gesellschaftlichen Debatten gibt. Und diese Frage, warum haben sich Ost und West so merkwürdig unterschiedlich entwickelt, ist ja am letzten Sonntag bei den Europawahlen wieder in Form von Wählerstimmen evident geworden. Das ist eines der ganz zentralen Themen, über die diese Republik, um es wieder aufzugreifen, verhandeln und sprechen muss. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Art und Weise, wie Christina Morina dieses Thema aufgearbeitet hat. Sie hat sich nämlich nicht auf die Quellen konzentriert, die man normalerweise als gestandene Historikerin benutzen würde, also Parlamentsprotokolle oder Parteipapiere und Positionen und Studien. Sie hat eine Art Geschichte von unten geschrieben. Sie hat sich die Korrespondenzen angeguckt, die Bürgerinnen und Bürger in beiden deutschen Staaten an ihre Regierungen geschrieben haben, also die berühmten Eingaben, die an Erich Honecker persönlich adressiert wurden, aber auch Briefe an Karl Carstens und Richard von Weizsäcker, die beiden Bundespräsidenten damals, denen formuliert wurde, was denn da möglicherweise mit der Demokratie nicht so läuft und wie man sich die vorstellt. Und der dritte und letzte Punkt ist, das, was sie da rausgezogen hat, diese Geschichte von unten, das hat sie auf eine so hervorragende, pointierte, unpolemische und doch sehr, sehr präzise Art und Weise mutig formuliert, dass dem jeder inhaltlich folgen kann. Es ist also kein Fachbuch, es ist wirklich ein Sachbuch des Jahres.
Sie sagen, es ist zeitgeschichtliche Analyse auf der Grundlage von Briefen, Eingaben, haben Sie gesagt, Petitionen, Flugblättern, die Bürger und Bürgerinnen der DDR und der BRD da formuliert haben, ihnen eine Stimme gegeben, um zu zeigen, dass Demokratie also nicht ein Zustand ist, sondern ein Prozess offenbar. Ist das so der leitende Gedanke?
Ein Prozess, der ständig neu verhandelt werden muss und ein Prozess aber natürlich, Sie haben es gerade in Ihrer Anmoderation schon gesagt, der unterschiedliche Voraussetzungen hat in den unterschiedlichen beiden Staaten. Also die eine Staatsform, die sich auch Republik nannte, aber tatsächlich natürlich sowas wie eine Diktatur gewesen ist. Die andere, in der auch nicht alles Gold war, was glänzte, die aber natürlich eine demokratische Grundverfassung gehabt hat. Und dann 89 natürlich mal erst der Versuch, tatsächlich aus zwei Teilen nicht ein gemeinsames, sondern ein drittes neues zu schaffen. Sie werden sich erinnern an die Debatten über eine eigene Verfassung, über runde Tische, über Bürgerinitiativen, die sich sehr, sehr wertvolle Gedanken gemacht haben. Und dann gab es aber irgendwann den Punkt, an dem es hieß, naja, die D-Mark einzuführen ist schon auch ganz wichtig. Wir beenden das jetzt hier mal und gemeinten sozusagen die DDR der Bundesrepublik ein. Das hat zu viel Frustration geführt und natürlich auch zu einem großen Misstrauen wieder gegenüber staatlichen Formen, die da möglicherweise ein anderes Demokratieverständnis haben. Aber auf der anderen Seite eben auch nicht das Verständnis, dass Demokratie nicht automatisch heißt, eine Mehrheit entscheidet per Handzeichen oder sowas, sondern dass es einen Minderheitenschutz gibt, dass es Regelungen für Gruppierungen gibt, die gute Argumente haben, eben nicht der Mehrheit zu folgen und. Also das alles, was sich da vor 89, in 89 und nach 89 entwickelt hat in Deutschland, wenn man Christina Morina gelesen hat, dann versteht man ein wenig den Zustand, den dieses Land heute hat.
Sie sind Sprecher eines, ich glaube, siebenköpfigen Gremiums, das diesen Preis vergibt. Geben Sie uns zum Schluss einen Einblick in die Arbeit. Ist Ihnen der Entschluss leicht gefallen? Wenn ich mir angucke, wer da so alles im Rennen war, ist das ja bestimmt nicht leicht gewesen. Ein großes Kantbuch von Markus Wilaschek, Frau Koroskalski mit der vulnerablen Gesellschaft. Ich kann jetzt nicht alle Titel aufzählen, Buch über Nofretete.
Ja.
Wie kam es zu dem Entschluss?
Ausschließlich durch Diskussion, kein einziges Mal in den Jury-Sitzungen per Abstimmung. Also wir haben uns wirklich auf alles verständigt. Es war eine wunderbare Arbeit, die ich sehr vermissen werde. Und die Kollegin Julika Griem, die Direktorin des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, die hat gesagt, die Schlussrunde, als aus einer Longlist von oder Shortlist von 8 Titeln einer gemacht werden musste, das war vor allem Trauerarbeit. Denn verdient hätten es alle 8 gehabt, aber wir mussten immer wieder welche ausscheiden und da waren dann mindestens 2 oder 3 JurorInnen am Schluss traurig, dass es das Buch nicht wurde. Und aber alle sehr einverstanden, dass es wirklich dann das würdigste Buch geworden ist.
1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 80er Jahren. Christina Morina wird mit dem Deutschen Sachbuchpreis geehrt. Stefan Koldorf, Sprecher der Jury, gab uns Auskünfte dazu. Die EU-Wahl, die war für die deutsche Regierung eine kalte Dusche. Die Ampelregierung lehnt Neuwahlen ab, die von Oppositionsseite gefordert wurden. Der französische Staatspräsident, der kündigt Neuwahlen indes an und will die Rechtspopulisten um Marine Le Pen stoppen, was ihnen den eigenen politischen Kopf durchaus kosten könnte. Er könnte der Demontage Europas, die er ja verhindern will, vielleicht sogar einen ungewollten Dienst am Ende noch erweisen. Wirken sich diese Irritationen und Erschütterungen der EU-Wahlen auch auf die Arbeit der Akademie der Künste und die Europäische Allianz der Akademien aus? Das habe ich den Präsidenten der Berliner Akademie der Künste, Manus Tsangaris, gefragt. Verändert das am Ende dieses Wahlergebnis auch den kulturellen Austausch?
Im Moment würde ich denken, dass das durchaus der Fall sein könnte. Wir können es natürlich nicht prophetisch vorhersagen, aber die von Ihnen gerade genannte Europäische Allianz der Akademien ist nun mal eine Verbindung von insgesamt etwa 70 europäischen Akademien, die eben auf Austausch ausgerichtet ist und auch auf gegenseitige Unterstützung, Solidarisierung, gerade in Ländern, die eben ja nicht gerade die größten Freiheitsrechte für die Akademien und für Künstlerinnen und Künstler insgesamt garantieren. Und genau dafür wurde ja auch dieses Instrument von meiner Vorgängerin Janine Meerapfel mit all den MitarbeiterInnen geschaffen. Und wir müssen es abwarten, aber ich denke, dass, oder ich hoffe auch, dass die Akademie, also die Europäische Akademie an der Stelle nützlich sein wird, ein nützliches Instrument sein wird.
Wie könnte sowas aussehen? Zum Beispiel könnten sich ja die Besetzung der Leitungsgremien ändern. Wir haben das ja gesehen bei manchen europäischen Ländern, die illiberale Demokratien sind. Einerseits macht es Hoffnung, dass Polen etwa einen Regierungswechsel hatte, aber da, wo, sagen wir mal, regierungstreue Leitungen sind, da wird doch die Zusammenarbeit schwieriger, oder?
Meistens, ja klar. Also die Zusammenarbeit wird nicht schlagartig schwieriger, sondern am Ende läuft es darauf hinaus, dass bestimmte Funktionen und Personen ausgetauscht werden sollen. Aber das ist schon der Moment, wo wir vorher versuchen, natürlich Kontakt zu pflegen, Kontakt aufzunehmen und entsprechend die liberalen Kräfte, die freien Kräfte, die sich auch letztlich für den Erhalt einer Demokratie und den Fortbestand einer Demokratie einsetzen, zu stärken und uns mit denen zu treffen und konkrete Maßnahmen zu überlegen.
Kritische Kommentatoren sagen, es ist gar nicht so sehr der Rechtsruck, als vielmehr so ein kulturelles Homogenitätsverlangen, was sich auch im Wahlverhalten ausgedrückt hat, ne?
Ja, ich meine, sagen wir mal so, es ist das kann ich auch sogar verstehen. Also ich finde es immer ein bisschen gefährlich, also von oben herab oder aus einer pseudo-urbanen Perspektive heraus über die Meinungen und die Haltungen anderer Menschen zu urteilen und zu sagen, das ist jetzt so und so einzuordnen. Ich finde, wie eben schon gesagt, wir leben in Verhältnissen, die sich nicht eins zu eins in gut oder schlecht, in nützlich oder unnützlich, in einfach oder komplex, noch nicht mal das auflösen lassen, sondern wir leben ja auch alle in Widersprüchen, und ich finde, dem müsste man mit einer gewissen, will nicht sagen paradoxen Haltung, aber einer Haltung, die die Widersprüche zunächst auch zulässt, in irgendeiner Form gerecht werden.
Ich möchte gerne mal den Komponisten in Ihnen fragen. Wir haben gelernt, dass es keinen Vertiefungsautomatismus in der EU gibt. Wir erwarten 10 neue Beitrittskandidaten, auch teilweise schwierige, wie Serbien oder Nordmazedonien. Wir sehen, dass es das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten gibt. So hat man im politischen Wortfeld gesprochen. Sie haben etwas eingeführt, was man vielleicht fruchtbar machen könnte. Ich nenne das europäische Pizzicato-Mysterium. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Von Ihnen habe ich mal gelernt, dass man gut beraten ist, wenn man kapiert, dass etwas dann gut zusammenklingt, wenn manche Instrumente vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten spielen.
Ja, das ist lustig, dass Sie darauf anspielen, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich als Kind, also mein Vater hat dann gelegentlich Karajan und die Berliner Philharmoniker gehört. Und als Kind habe ich mich sehr gewundert, ein Dirigent gibt einen Einsatz, zack, und das Orchester macht zack, bumm. Also einige Sekundenbruchteile später setzt es erst ein. Wie spielen die zusammen und warum machen die das überhaupt? So ist das nicht. Sollen die nicht lieber pünktlich mit dem Dirigenten zusammenspielen? Einer führt, alle müssen ihm folgen. Wenn sie das machen würden, ich glaube, Schall braucht ungefähr 360 oder wie viel Meter pro Sekunde. Das heißt, wenn alle gleichzeitig einsetzen bei einem räumlich verteilten Orchester und die Pauke spielt genauso pünktlich mit dem Schlag wie die erste Violine, die Konzertmeisterin, sagen wir mal, dann klingt es im Saal eben nicht zusammen. Das ist genau das, worauf Sie gerade ansprechen. Das heißt, Celi Bedarka hat zum Beispiel gesagt, beim Pizzicato unisono sind alle im Orchester eigentlich Dirigenten. Das heißt, man muss aufeinander achten und man dann gegebenenfalls zu unterschiedlichen Zeiten einsetzen, damit es zusammenklingt, genauso wie Sie gesagt haben.
Ja, wenn das jetzt kein schönes EU-Gleichnis war, dann weiß ich es nicht. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es, dass Achim Freier und Sie, der 90-jährige Regiemeister und Bühnenbildner, vielleicht tanzend, singend, trommelnd, lärmend und malend durch die europäischen Kunsthäuser, Galerien, Philharmonien ziehen, um das Unfinished Europa vielleicht zu besingen.
Ja, nur das tun wir ja in gewisser Weise auch. Wir schaffen es gerade nicht, Achim Freier und ich gemeinsam an allen Orten physisch gleichzeitig zu erscheinen. Schon die Bilokation fällt mir persönlich schwer. Ich übe dran, Trilokation etc. ganz zu schweigen. Aber letztlich haben Sie recht, das ist das, was wir tun werden.
Das Radio übrigens kann das. Multilokation.
Ah, gut, ja, Sie haben recht. Und das würde man sagen, also die Millionenfachung, wenn es drauf ankommt. Und Sie sehen ja, wir beteiligen uns gerne.
Manus Zangaris, Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Frankreich trauert um die Chansonsängerin Françoise Hardy, die im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Doris Schäfer-Noske würdigt sie in den Kulturmeldungen.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être.
Tous les garçons et les filles. Dieses Lied hat Françoise Hardy mit 18 Jahren selbst geschrieben und es machte sie über Nacht berühmt. Anfangs brachten ihr Balladen und Liebeslieder den Erfolg, die sie nicht nur auf Französisch sang, sondern auch auf Englisch und als ehemalige Germanistikstudentin sogar auf Deutsch. Ihre Modelfigur, ihr schönes Gesicht und die langen Haare machten sie zu einer Stilikone der 60er Jahre. Eine Sängerin, die bald zu einem Star der französischen Popmusik wurde. Serge Gainsbourg schrieb ihr 1968 den Hit Comment te dire adieu, mit dem sie es erneut auch in die deutschen Charts schaffte.
Sous aucun prétexte.
Mitte der 70er Jahre beschloss Françoise Hardy, wegen ihres Lampenfiebers keine Konzerte mehr zu geben. Alben brachte sie aber trotzdem heraus. Und 2023, da wählte sie das US-Magazin Rolling Stone in seine Liste der 200 größten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten, als einzige Vertreterin Frankreichs übrigens. Am Sonntag in einer Woche wird in Wiesbaden das Museum Reinhard Ernst eröffnet mit abstrakter Kunst. Ein würfelförmiges weißes Gebäude. Heute wurde nun bekannt, dass der Architekt des Gebäudes gestorben ist, der Japaner Fumihiko Maki. Er wurde 95 Jahre alt. Es handelt sich um das einzige Museum in Europa, das der Architekt gebaut hat. 1993 bekam Fumihiko Maki den Pritzker-Preis, der als Nobelpreis für Architektur gilt. Bei der Verleihung wurde vor allem damals gelobt, wie er das Licht nutzte. Es werde als Teil des Designs greifbar, wie die Wände oder das Dach, hieß es. Zu den bekanntesten Bauten Makis gehören das Aga Khan Museum in Toronto, das Four World Trade Center in New York, das zum Komplex des neuen World Trade Centers gehört, und das Mehrzweckgebäude Spiral Building in Tokio. Maki arbeitete auch als Professor in Harvard und in Tokio. Die Ruhr-Triennale vergibt einen neuen Preis, und zwar den Mortier Next Generation Award. Der soll an junge Künstlerinnen und Künstler gehen, die vom Gründungsintendanten der Ruhr-Triennale, Gérard Mortier, inspiriert sind, der vor 10 Jahren gestorben ist. Wer gewinnt, der darf sein Bewerbungsprojekt bei der Ruhr-Triennale 2026 zeigen, wofür ein Preisgeld von 30.000 Euro gewährt wird. Der Regisseur und Theatermanager Frank-Martin Wiedmeier soll im August nächsten Jahres neuer Intendant am Theater Eisleben werden. Damit folgt er auf Ulrich Fischer, der als dienstältester Intendant Sachsen-Anhalts in Rente geht. Er leitet das Haus seit 30 Jahren. Wiedmeier war in der Vergangenheit unter anderem an Theatern in Dortmund, in München und in Brandenburg an der Havel tätig.
Die Kulturmeldungen waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Doris Schäfer-Noske hat sie präsentiert. diktiert. Für Interesse an dieser Ausgabe dankt Michael Köhler. Ein Hinweis auf die nachfolgende Sendung. Da hören Sie nach den Nachrichten die Information am Abend. Ein Thema dort unter anderem die Pläne von Verteidigungsminister Pistorius zur Musterung und zur Wehrpflicht. Ihnen einen guten Abend.